Es tut weh, Schwesterherz zu lesen. Mann, ich erinnere mich einfach noch so verdammt gut daran, wie alles anfing. Lucy experimentierte im Büro mit Sonnencremes herum und ich hatte heimliche Dates. Aber nach Texas war das schöne Leben vorbei. Machen Sie sich darauf gefasst. Die Geschichte, die ich Ihnen gleich erzählen werde, ist noch viel heftiger, viel düsterer. Hier geht es nicht mehr um ein Schwesterherz. Jetzt ist Mio dran. Martin Benner. Auftakt. Wer sind Sie? Abschrift des Interviews mit Martin Benner durch Karin Wiking, freie Journalistin, Stockholm. Wer sind Sie?
Ich heiße Karin Wiking. Ich war eine enge Freundin von Fredrik Olander, mit dem Sie zusammengearbeitet haben.
Ach ehrlich, eine enge Freundin?
Ja. Aber ich kann verstehen, dass Sie misstrauisch sind. Deshalb sollen Sie die gleichen Informationen bekommen, die ich selbst bekommen habe. Als Fredrik gestorben ist, Sie wissen, dass er tot ist, oder?
Ja, das weiß ich. Und das tut mir sehr leid.
Ja, mir auch. Er war einer meiner engsten Freunde, fast wie ein Bruder. Wie auch immer, vor ein paar Tagen bekam ich einen Anruf von Werner, seinem Partner. Der hat in Fredriks Bankfach einen dicken zugeklebten Umschlag mit meinem Namen draufgefunden und den Hinweis in fetten Buchstaben, dass niemand anderes als ich den Umschlag öffnen dürfe.
Okay.
Ich habe den Umschlag noch am selben Abend bei Werner abgeholt. Er enthielt einen dicken Stapel Papier und einen kurzen Brief, in dem Fredrik mir erklärte, dass ich für den Fall seines Verschwindens oder Todes unbedingt mit Ihnen Kontakt aufnehmen müsse. Er schrieb, Sie hätten sich getroffen, nachdem Sie in Schwierigkeiten geraten waren, und es sei immens wichtig, dass die Geschichte, die Sie ihm erzählt hatten, dokumentiert würde.
Als er noch lebte, hat er da je von unserer Zusammenarbeit erzählt?
Nein. Aber ein paar von uns ahnten, dass er an einer ziemlich heiklen Sache dran war. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, waren Fredrik und Sie noch nicht fertig. Die Geschichte ging noch weiter. Oder liege ich da falsch?
Nein. Und wahrscheinlich fand Fredrik es deshalb so wichtig, dass wir zwei uns treffen. Er wusste, dass wir uns sozusagen erst in der Theaterpause befanden und dass ich sicher auch den zweiten Teil des Stücks dokumentiert haben wollte.
Wie steht es jetzt? Ist der zweite Akt vorbei?
Ja, jetzt ist alles vorbei.
Okay. Wie wollen Sie vorgehen? Wollen Sie erzählen, was passiert ist?
Gern. Wenn Fredrik diesen Auftrag an Sie weitergegeben hat, dann kann ich Ihnen vertrauen. Also tue ich das.
Gut.
Sie müssen allerdings die Grundregeln kennen und sich damit einverstanden erklären. Alles, was ich erzähle, muss unter uns bleiben.
Ja.
Nur wenn ich auch sterben sollte oder verschwinde, dürfen Sie die Geschichte veröffentlichen. Haben Sie verstanden?
Absolut. Aber wie Sie sicher ahnen, hat Fredrik mir das in seinem Brief bereits erklärt.
Wie viel wissen Sie schon? Was hat Fredrik vor seinem Tod noch aufschreiben können? Alles?
Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht lesen Sie sich das hier mal durch. Da gibt es einen längeren Text, den er geschrieben hat. Dazu noch eine Zusammenfassung. Den längeren Text wollte er zu einem Buch verarbeiten. Fredrik hat ihm sogar schon einen fantastischen Titel gegeben.
Nämlich?
Schwesterherz.
Schwesterherz. Eine Zusammenfassung. Mein Name ist Martin Benner und ich bin Rechtsanwalt. Bis vor kurzem hatte ich noch alles. Frauen, beruflichen Erfolg, ein verdammt großzügiges Leben und eine wunderbare Tochter. Inzwischen hat sich einiges verändert. Mein Leben ist ein anderes geworden. Und ich selbst bin nicht mehr sicher. Vielleicht liegt das daran, dass ich Schwächen habe. Ich bin ständig auf der Suche nach dem ultimativen Kick, sowohl privat als auch beruflich. Das ist mir leider teuer zu stehen gekommen. Unter anderem hat es mich meine Liebesbeziehung zu Lucy gekostet, mit der ich zusammenarbeite und mit der ich manchmal noch Sex habe. Ein Mann kam in meine Kanzlei. Er behauptete, Bobby zu heißen, und er wollte meine Hilfe. Seine Schwester habe irgendeinen Mist gebaut, dann sei sie unschuldig angeklagt worden, 5 Morde begangen zu haben. In der Zeitung war sie Sarah Texas genannt worden. In Wirklichkeit hieß sie Sarah Tell. Bobby bat mich, seiner Schwester Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und ihren verschwundenen Sohn Mio zu finden. Ihr erster Anwalt hatte keine gute Arbeit geleistet und Bobby meinte, ich würde es besser machen können. Es gab nur ein Problem. Sarah war bereits tot. Sie hatte sich bei einem Freigang aus dem Untersuchungsgefängnis das Leben genommen, und zwar am Tag, bevor der Fall vor Gericht hätte kommen sollen. Sämtliche juristischen Experten waren sich einig, dass sie für alle 5 Morde verurteilt worden wäre. Es hatte hinreichend Beweise gegeben. Außerdem war sie geständig gewesen. Ich sagte trotzdem ja. Doch nur zum ersten Auftrag, Sarahs Unschuld posthum zu beweisen. Mio, ihr verschwundener Sohn, interessierte mich nicht. Der war am selben Nachmittag aus seiner Kindertagesstätte verschwunden, an dem seine Mutter Freigang gehabt hatte. Die Polizei ging davon aus, dass Sarah ihn mit in den Tod genommen hatte, und es gab keinerlei Veranlassung, etwas anderes zu vermuten. Ich stellte schnell fest, dass die polizeiliche Untersuchung Lücken aufwies. Anscheinend hatte man geschlampt. Es gab diverse lose Fäden, die man hätte aufgreifen können. Sarah war in den USA, genauer gesagt in Texas, Au-pair gewesen, und dort sollte sie auch die ersten beiden Morde begangen haben. Allerdings war ihre beste Freundin Jenny, die ebenfalls Au-pair in Texas gewesen war, diesbezüglich mehr als skeptisch gewesen. Jenny suchte mich sogar auf, um mir mitzuteilen, dass sie Sarah für den ersten Mord ein Alibi geben könne. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Jenny wurde ermordet und dann auch Bobby. Nur war der Bobby, der starb, nicht derselbe Mann, der in meiner Kanzlei erschienen war. Die Polizei behauptete, es gebe einen Zeugen, der gesehen haben wolle, wie Jenny mit einem Wagen überfahren worden sei, der ausgesehen habe wie meiner, ein Porsche. Diese Zeugenaussage plus der Umstand, dass ich zu beiden Opfern in Kontakt gestanden hatte, reichten aus, um mich in den Kreis der Verdächtigen aufzunehmen. Mit der Ermittlung betraut wurde mein alter Bekannter bei der Polizei, Dietrich Stiel. Mit diesem Mann, der auch die Ermittlungen gegen Sarah geleitet hatte, hatte ich eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis, und er hatte mir schon manches Mal einen Gefallen getan, doch jetzt verwandelte er sich in jemanden, von dem ich mich, soweit es ging, fernhalten wollte. Lucy und ich reisten nach Texas. Wenn es mir gelänge, zu beweisen, dass Sarah auch nur an einem der Morde unschuldig war, dachte ich, würde ich sie auch vom Mordverdacht in den anderen Fällen reinwaschen können. Und ich dachte, wenn ich Sarahs Unschuld beweisen könnte, dann würden sich auch meine eigenen Probleme lösen. Dann würde ich nicht wegen eines Doppelmords angeklagt, und mein Leben würde wieder werden wie zuvor. Zu weiten Teilen wurde ich auch von meiner Liebe zu Belle angetrieben. Belle ist meine 4-jährige Nichte, die bei mir lebt, seit ihre Eltern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Da war sie gerade mal 9 Monate alt. Ich gebe mein Bestes, um ihr ein guter Vater zu sein, und liebe Belle über alles. Was ich, das kann ich jetzt schon vorwegschicken, ebenfalls als eine Schwäche erweisen sollte. In Texas erfuhren wir mehr, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Es stellte sich heraus, dass Sarah den ersten Mord, der sie vor Gericht gebracht hätte, tatsächlich verübt hatte. Allerdings war es Notwehr gewesen. Und wir erfuhren auch, dass Sarah als Prostituierte gearbeitet und zum Netzwerk eines Mafiabosses gehört hatte, zu einem Netzwerk, in dem ein groß angelegter Drogen- und Frauenhandel betrieben wurde. Der Mafiaboss nannte sich Lucifer. Sarah hatte eine ganz besondere Beziehung zu Lucifer. Sie war zunächst seine heimliche Geliebte gewesen. Als ihr dämmerte, dass sie von ihm schwanger geworden war, zog sie zurück nach Schweden. Doch so leicht konnte sie ihm nicht entkommen. Lucifer war ein Mann mit hervorragenden Kontakten und einem effizienten Nachrichtendienst. Er brachte in Erfahrung, wohin sie abgehauen war und vor allem warum. Lucifer reiste also nach Stockholm und forderte Sarah dazu auf, mit ihm nach Texas zurückzukehren. Sie weigerte sich. Als Strafe und um sie unter Druck zu setzen, drohte er ihr, dass er für jedes Nein von ihrer Seite einen Menschen ermorden und es so arrangieren würde, dass sie dafür später vor Gericht käme. 3-mal sagte sie nein. 3-mal löschte Lucifer in Stockholm ein Leben aus. Schon bald saß Sarah in Polizeigewahrsam und war wegen nicht weniger als 5 Morden angeklagt, 2 in Texas, 3 in Stockholm. Ihr Sohn Mio wurde zu Pflegeeltern gegeben. Bei einem Freigang entkam Sarah ihren Bewachern. Ich nehme an, dass sie sich selbst und ihren Sohn in Sicherheit bringen wollte, doch wir wissen nicht genau, wie es sich tatsächlich verhielt. Jedenfalls verschwand auch ihr Sohn. Er war nur wenig später weder in der Tagesstätte noch bei seinen Pflegeeltern aufzufinden. Aus schierer Verzweiflung sprang Sarah von der Westerbron. Mio wurde nie gefunden. Es verschwand allerdings noch ein Kind. Meine allereinzige Belle. Ich hatte sie in Schweden zurückgelassen, als Lucy und ich in die USA reisten. Um sie so zuverlässig wie nur möglich zu schützen, brachte ich sie bei den Eltern ihres Vaters im Stockholmer Schärengarten unter. Zudem wurde sie von einem Mann namens Boris bewacht, einem früheren Klienten von mir. Klient